Kultur um 5.
Schon mal zum ersten 2006 publizierte Roman Oben ist es still, so den Titel von der deutschen Übersetzung, hat sich den holländischen Autor Gerbrand Bakker international ein Numm gemacht. Den aktuellen Roman vom gelehrten Gärtner, Literatur- und Spruchwissenschaftler, den aber in Bauernhof abgefuhrt ist, analog zwischen Amsterdam und der Eifel lief, heißt Der Sohn des Friseurs. Buch behandelt einen atypischen Döi, aber Bezug auf Fliegerunglück 1977 auf der kanarischen Insel Teneriff. Der Michel Delasch wurde auf der rezenten Leipziger Buchmesse mit Gerbrand Bakker geschwat.
Gerbrand Bakker, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Also in Ihrem neuen Roman Der Sohn des Friseurs behandeln Sie ein zentrales Ereignis, ein Flugzeugunglück, was aber jetzt nicht das Unglück von vor 10 Jahren ist in der Ukraine. Dieses Unglück in der Ukraine, ich gehe davon aus, dass es in der niederländischen Gesellschaft immer noch ein Thema ist, eine offene Wunde.
Ja, sicher, sicher. Ja, das bleibt. Und ja, nicht nur ein Thema, aber es gab auch schon nach 3 Jahren ein riesen, ganz schönes Gedächtnisfeld, Wiese, sagen wir, mit Bäumen und alles. Nee, das ist immer noch sehr tief in unserem Gedächtnis. Auch weil immer noch die Schuldfrage davon, das werden wir natürlich nie aufklären. Weil waren das die Russen, waren das die Ukrainer, wie ist das? Naja, aber meinem, naja, in diesem Buch, das ist ziemlich alt, das war 1977 und das ist bis jetzt die größte Luftkatastrophe aller Zeiten. 580 Leute sind dabei gestorben. Das war auf Teneriffa, amerikanisches Flugzeug, holländisches Flugzeug. Die haben sich
aufeinander geprallt.
Ja, und das ist ein Unfall, das, finde ich, ein bisschen weg ist in unserem Gedächtnis. Punkt 1 fand ich es sowieso komisch, dass noch nie ein holländischer Schriftsteller etwas darüber geschrieben hat. Es gab bei mir auch, und das ist blöd, ich weiß das, doof, ich habe so viel Mitleid mit diesen alten, toten Leuten. Weil die sind schon nach 5, 6 Tagen zurückgeflogen nach Holland von Teneriffa. Sehr viele waren noch unidentifiziert. Die sind alle zusammen in einem Riesengrab. Und das war es eigentlich. Erst nach 40 Jahren ist ein Gedächtnistreppe auf Teneriffa in der Nähe von der alten Flughafen errichtet. Ja, also deswegen wollte ich gerne etwas damit machen.
Kann es sein, dass dieses Unglück in der Ukraine das Gedächtnis an das viel ältere Unglück reaktiviert hat?
Bei mir sicher, aber ich glaube nicht, bei den Holländern im generell. Ja, und wieso das ist, ich weiß es nicht. Ich denke persönlich jetzt, weil ich habe unglaublich viel recherchiert, habe ich nie vorher gemacht für ein Buch, hat mich sehr gut gefallen übrigens. Und desto tiefer man in diese Geschichte kommt, desto mehr man denkt, warte mal, ist hier etwas weggestochen? Ja, also fast eine, aber so bin ich nicht, fast eine Komplotttheorie. Ich denke, die Holländer und vielleicht auch die holländische Regierung damals wollte das am liebsten ein bisschen, naja, runterhalten, wegen auch wieder der Schuldfrage. Naja, das habe ich dann jetzt gefunden, aber ja.
Sie haben jedenfalls dieses Ereignis von 77 aus dem kollektiven Unterbewusstsein wieder hervorgeholt. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der kollektiven Trauer und der persönlichen Trauer der Betroffenen. Die Hauptfigur in Ihrem Roman, Simon, hat seinen Vater in diesem Unglück von 77 verloren. Nun ist es eine besondere Art der Trauerbewältigung, weil er seinen Vater überhaupt nicht gekannt hat. Also der Vater ist gestorben, ehe der Sohn überhaupt geboren wurde.
Ja. Das stimmt. 6 Monate, glaube ich, davor. Jetzt kommt die Frage öfters, wieso eigentlich hat es so lange gedauert, bevor Simon, wie alt ist Simon eigentlich, so 45, hat es so lange gedauert, ehe er etwas mit diesem toten Vater hat. Ja. Und ich glaube, das kommt, und darüber schreibe ich auch öfters, denke ich, und auch gerne, Das hat zu tun mit dem Hierarchie des Leidens. So etwas, das klingt sehr groß und naja. Er hat immer gedacht, dass hier diese Katastrophe auf Teneriffa, tote Vater, ist die Trauer meiner Mutters. Und ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Das ist ihr, naja, nicht Problem, aber ihr Trauer. Und deswegen hat er immer, ja, er hat nie etwas damit gemacht. Er weiß es natürlich. Und in dem Buch, es gibt auch noch ein Opa, also sein Opa, Vater von der verunglückten Vater von Simon. Und im Buch, auf einem bemerkt Simon auch, warte mal, auch Opa hat seinen Sohn verloren. Da hat er eigentlich so nie Gedanken über gehabt. Also naja, das ist dann die Hierarchie des Leidens, des Trauer. Ich habe das selbst mal miterlebt. Freund gestorben, jung. Und die Ehefrau von diesem Freund hat zu mir gesagt, du darfst nicht dabei sein bei der Begräbnis oder was auch. Und da habe ich gedacht, warte mal. Aber die hat auch sehr diese, ich bin das größte Opfer. Und nee, du kannst nicht dabei sein. Dann habe ich gesagt, ja, aber warte mal, ich kenne ihn schon seit viel längerer Zeit, dann diese Ehefrau. Aber ja, es ist auch etwas Persönliches. Am Ende natürlich ist eigentlich alles, was in so einem Buch, auch wenn man das aus die Daumen saugt, ist alles in einem Buch immer ein wenig autobiografisch natürlich. Ja.
Also die Schwierigkeit, um eine Person zu trauern, die man selber nicht gekannt hat, natürlich. Jedenfalls drückt Simon eine Art der Trauer aus, indem er so apathisch wirkt. Er ist auch nicht sehr motiviert in seiner Arbeit. Er nimmt sehr wenige Kunden an.
Ja, guck mal, man kann natürlich einen Vater haben, der stirbt, wenn die Kinder 10 Jahre alt sind. Aber das ist doch etwas ganz, ganz anderes, weil dann hat man diesen Vater gekannt. Man weiß, wie dieser Vater gerochen hat, wie seine Stimme war. Also es ist natürlich auch etwas ganz, ja, dass der Vater schon tot ist, weil man noch nicht geboren ist. Aber natürlich, er weiß, ihm fehlt ein Vater. Andererseits doch auch nicht wirklich, weil wo war dieser Vater dann? Die haben einander nie gekannt. Das ist auch eine ganz andere Art von, denke ich, Trauer später im Leben. Aber irgendwo, tief in sein Wesen, gibt es natürlich ja, diese nicht bekannte Vater. Es ist auch einfach, nicht Fragen stellen. Keine Fragen stellen, einfach weiterleben. Es geht gut, ich mache ein bisschen Geld. Das Haus habe ich, diese Simon von meinem Opa, geerbt. Aber dann kommt ein Schriftsteller, ein Kunde im Friseursalon. Und dieser Schriftsteller macht, ja, der sagt, ja, oh ja, ich will eigentlich ein Buch schreiben über einen Friseur. Oder, naja, und dann hört dieser Schriftsteller, oder der weiß das schon über seinen Vater. Und dann sagt der Schriftsteller, naja, vielleicht will ich über deinen Vater schreiben. Naja, und wenn der Schriftsteller das macht, dann kann natürlich Simon nicht, die muss auch etwas machen. Und der fängt also, gleich wie ich als Schriftsteller vom Fleisch und Blut, der fängt auch zum Recherchieren an. Ja, und dann ändert sein Leben.
Diese Figur des Schriftstellers ist sehr interessant, also unschwer zu erkennen, ihr alter Ego. Aber diese Schriftstellerfigur hat ja auch eine Vermittlerrolle irgendwie. Ist Fiktion nicht auch der Ort des Wunschdenkens für, besonders für Hinterbliebene von Todesopfern? Man kann Szenarien entwickeln, Wunschdenken eben, um die geliebte Person wieder lebendig zu machen, ihr eine Zukunft zu geben, die sie nicht hatte.
Sicher. Und ich denke auch, aber das ist nur, was ich denke. Und Leser, die das anders lesen wollen, völlig okay. Ich denke, dass die Geschichte, weil es kommt noch eine Geschichte über diesen Vater, Cornelis, aber später hat er seinen Namen geändert in Carlos, weil der lebt immer noch da auf dieser kanarischen Insel. Ich denke, das ist ein Geschenk vom Schriftsteller, nicht ich, aber der Schriftsteller ins Buch, an seinen Freund Simon. er hat seinen Vater zurückgeschrieben ins Leben. Aber wenn man als Leser gerne denkt, dass es wirklich so ist, dass dieser Vater noch lebt, habe ich, naja, wie ich gerade gesagt habe, völlig okay. Eigentlich habe ich, glaube ich, mehrere Romane in einen Roman geschrieben. Man kann anfangen zu lesen und dann auf eine, ja, wie sagt man das, einem Spur, ja, lesen bis zum Ende, fertig. Und dann kann man denken, oh ja, okay, oder oh schön, oder ha, nicht so schön. Aber dann kann man auf neu anfangen und auf einen ganz anderen Spur lesen. Das ist eigentlich ein sehr billiges Buch für zwei Geschichten, für zwei Bücher eigentlich.
Kunst besteht ja darin, diese verschiedenen Handlungsstränge miteinander zu verflechten. Ja. Simon hat zum Beispiel, er ersetzt eine Freundin seiner Mutter in einem Schwimmunterricht für behinderte Kinder. Und da verliebt er sich in ein behindertes Kind oder Jugendliche, sagen wir mal, älterer Jugendlicher.
Er ist 18, hä? Ich habe das nicht... Er ist nicht 14, nee, 18. Er verliebt sich sehr in diese Junge. Ja, und was dann? Dann hat man ein Problem. Weil Simon hat alle die 100% im Kopf, aber diese Igor, ja, die ist auf ein oder andere Weise geistig behindert. Igor ist nicht einer mit Down-Syndrom. Er ist ein bisschen, und Mutter und Sohn reden auch ab und zu darüber. So, was schilt ihm eigentlich? Was ist los in diesem Kopf von diesem Igor? Ich denke, naja, das bin ich dann als Schriftsteller, hinten diese Igor ist auch noch eine Riesengeschichte. Ich denke, Igor ist gar nicht geistig behindert. Der hat sich verstecken müssen, wegen vielleicht etwas mit Migranten hat das zu tun oder was auch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also das wollte ich nicht, konnte ich auch nicht im Rahmen dieses Buch, weil zu dicke Bücher liebe ich nicht. Es ist sowieso ein interessantes Thema, wie geistig Behinderten das unter sich machen. Ich weiß zum Beispiel, in Holland sind spezielle Sexarbeiterinnen, die mit geistig Behinderten ja, Sex haben, weil die wollen auch Sex. Und öfters noch mehr. Und dann ist die Frage, muss man diese Leute entnehmen oder nicht? Naja, ich finde das eine sehr interessante Frage. Und ich war selbst auch sehr gespannt beim Schreiben. Wo endet das? Aber es endet gut.
Auf jeden Fall kann man diese unmögliche Liebe in demselben mit dem Hauptthema verbinden, mit der Trauerbewältigung. Es ist ja auch unmöglich, Simon, seinen Vater wieder zu haben.
Unmöglichkeit mit mehreren Sachen, Einsamkeit. Aber ich finde es auch völlig okay, wenn man diese Verknüpfung zwischen die Simon-Igor-Geschichte und diese Vater-Geschichte nicht sieht. Aber man kann das Buch auch lesen wie einen Robert Altman-Film. Robert Altman, amerikanischer Regisseur, der hat immer so, das nennen wir dann, Mosaikfilme gemacht. 6, 7, 8 verschiedene Lebens und irgendwo im Film treffen die sich. Aber in diesem Buch können die beiden Lebens einander natürlich nicht treffen, weil der Vater ist tot. Also von mir aus ist es auch völlig okay. Und ist es die Freiheit vom Leser, ja, hat das etwas miteinander zu tun oder nicht? Und wenn nicht, dann bitte lesen als Mosaikbuch.
Ein Mosaikstein in diesem Buch ist das Thema der Flucht. Da ist diese Geschichte des Vaters, der dann auf der Insel Teneriffa dann weiterleben würde oder nicht. Jedenfalls ist er geflüchtet von seiner Frau, die schwanger war. Das Thema der Flucht kommt sehr oft in ihren Romanen vor, zum Beispiel in Der Umweg, da war eine Frau, eine Niederländerin, nach Wales gezogen. Sie selber wohnen in der Eifel, also sie pendeln zwischen Amsterdam und der Eifel. Warum flüchtet man? Warum flüchten Sie?
Naja, ich bin zum Eifel geflogen, weil ich zurückkehren wollte zum Land. Ich bin Bauernsohn, aufgewachsen in einem Dorf. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch Amsterdam entflohen. Wieso? Warum flüchtet man? Weil Sie haben recht, in mehreren meiner Bücher flüchten Leute. Also das muss auch etwas mit mir zu tun haben, etwas Autobiografisches. Aber ich kann darauf jetzt keine Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich nicht wirklich einen Grund zu flüchten. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Ab und zu bin ich gar nicht zufrieden, weil ich habe doch immer diese depressive Kern. Und deswegen versuche ich einfach zufrieden zu sein und nicht glücklich. Glück und glücklich sein ist für mich etwas viel zu schwierig, zu hoch. Nee. Also zufrieden ist gut. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich dafür mal einige Monate auf eine Couch mich hinlegen mit einem Therapeut dabei. Ich weiß es nicht. Wieso immer das Flüchten? Guck mal, Literatur ist natürlich selbst auch Flüchten. Vom Schriftsteller aus, weil er schafft sich eine Welt, die es nicht gibt in Wirklichkeit. Für Leser, weil die lesen über diese Welt, die es nicht gibt.
Sie schreiben ja auf Niederländisch, sprechen Deutsch, lesen Deutsch. Wenn Sie beides vergleichen jetzt, Ihr Original und die deutsche Übersetzung, was fällt Ihnen da auf sprachlich? Gibt es was in Ihrer Originalsprache, das besser zum Ausdruck kommt wie im Deutschen, oder deckt das sich?
Nee, naja, Andreas Ecke hat das Buch übersetzt. Andreas Ecke ist eigentlich Übersetzer. Er übersetzt alles und damit bin ich sehr zufrieden, weil er ist ein ganz, ganz guter Übersetzer. Aber so viel Unterschied sehe ich eigentlich nicht. Die beiden Sprachen sind so ähnlich. Was aber passiert, habe ich mal wieder bemerkt. In Berlin gab es eine Lesung und ich habe dann nur gesprochen. Und ein Schauspieler hat gelesen aus dem Buch. Und das passiert nicht sehr oft. Also ich habe neben diesem Schauspieler gesessen. Der hat natürlich auf Deutsch gelesen für das deutsche Publikum. Und das hat mich so unglaublich berührt. Und ich habe gedacht, hä, was? Also es ist doch ein ganz anderes Erlebnis. Also deutsche Buch, niederländisches Buch. Und ich habe auch gedacht, naja, das darf mich nicht berühren, weil ich habe das selbst geschrieben. Aber doch hat es mich berührt.
Gerben Bakker, vielen Dank.
Keine Ursache.
Das war den holländischen Schriftsteller Gerben Bakker. Hier Mikrofon Michel Delage an dem Schriftsteller sein neuer Roman Der Sohn des Friseurs aus beim Surkamp Verlag bis er rauskommt. Denke den Blick raus bis auf